SRF 2 Kultur.
Es ist eine Geschichte, die Betroffenheit auslöst und die verstört. Die Geschichte der jüdischen Kunstmalerin Charlotte Salomon, die 1943 im Alter von 26 Jahren in Auschwitz ermordet wurde. Beinahe unglaublich ist, dass die junge Frau vor ihrem Tod innerhalb von nur 18 Monaten ein grandioses künstlerisches Werk geschaffen hatte. Hunderte von Gemälden, auf denen sie ihr bewegtes und tragisches Leben erzählt, ihre Kindheit in einem jüdischen Elternhaus in Berlin, der frühe Suizid der Mutter, die Bedrängungen und Verfolgungen durch die Nazis und die Flucht ins französische Exil, das sie am Ende jedoch nicht retten konnte. Nun gibt es eine neue literarische Aufarbeitung von Charlotte Salomons Leben, den Roman «Charlotte» des französischen Schriftstellers David Fuenguinot. Das Buch ist kürzlich auf Deutsch erschienen und schildert auf subtile und eindringliche Weise Charlotte Salomons Genie und Schicksal. Die Passage jetzt hier auf SRF 2 Kultur nimmt sie mit David Fuenguinos eindringlichem Roman mit auf eine Spurensuche nach dieser außergewöhnlichen Künstlerin. Mein Name ist Felix Münger. Sommer 1942. Hitler und seine Verbündeten kontrollieren mit wenigen Ausnahmen ganz Europa. Im Osten ist die deutsche Wehrmacht bis weit in die Sowjetunion vorgedrungen. Im Westen hat Deutschland gegen Frankreich gesiegt, vor 2 Jahren schon. Seither hält Hitler den Norden des Landes militärisch besetzt. Im Süden herrscht eine französische Marionettenregierung, das Vichy-Regime, das mit Nazi-Deutschland kooperiert, auch mit Hitlers mörderischer Rassenpolitik. Die Vichy-Regierung erlässt antijüdische Verordnungen, errichtet ein eigenes sogenanntes Generalkommissariat für Judenfragen, beginnt, Jüdinnen und Juden systematisch zu registrieren, drängt sie aus dem Staatsdienst, sperrt sie in Internierungslager und erklärt sich auch bereit, ausländische Juden auszuliefern, die zu Zehntausenden aus Deutschland oder aus anderen Teilen Europas nach Südfrankreich geflohen sind. Im August 1942 rollt von dort der erste Transport mit ausländischen Jüdinnen und Juden nach Auschwitz. Die verbliebenen Flüchtlinge leben fortan in ständiger Angst, die Nächsten zu sein, die verhaftet werden. In Saint-Jean-Cap-Ferrat, einem kleinen Hafenort bei Nizza, lebt im Hotel La Belle Aurore in Zimmer Nummer 1 die junge deutsche Exilantin Charlotte Salomon. Seit einem Jahr schon. Sie ist Jüdin und ist aus Berlin, wo sie aufgewachsen ist, vor den Nationalsozialisten hierher geflohen. In ihrem Hotelzimmer tut sie seit Monaten nichts anderes als zu malen. Der französische Schriftsteller David Fuenguinot schreibt in seinem aktuellen Roman «Charlotte», die damals 25-Jährige habe wie in einem Rausch gearbeitet.
Charlotte hat ihr Zimmer so gut wie nie verlassen. Den Aussagen der Hotelbesitzerin zufolge. Immer nur gemalt. Von früh bis spät. Das nennt man wahrlich von einer Sache besessen sein. Andächtig in die Vergangenheit versenkt, stockt ihr Atem in schöpferischer Ekstase.
Charlotte Salomon malt Bild um Bild. Es sind Hunderte. Alle sind sie voll von Ausdruck, voll von Gefühlen, mal in düsteren, dunklen Farben, mal hell und grell. Die Gouachen zeigen die Stationen ihres ganzen bisherigen Lebens, von der frühen Kindheit über Hitlers Machtergreifung bis hin zu Flucht und Exil. Während des Malens singt die Künstlerin unentwegt, Melodien, die sie mit den gezeigten Szenen verbindet, Musik, die sie in den betreffenden Situationen gehört hat. Für Charlotte Salomon gehören die Bilder und die Musik zusammen und sie vermerkt die Titel der Musikstücke auf den Bildern. Werke von Schubert, Bizet, Mozart, Händel, Bach, aber auch Volkslieder und Schlager. Dazu notiert sie auf die Bilder kurze Texte zur Erläuterung der gezeigten Szenen. Charlotte Salomon arbeitet unter enormem Druck. Die zunehmende antijüdische Stimmung in Südfrankreich versetzt auch sie in Angst.
Charlotte hat das Gefühl, dass die Zeit drängt, dass sie schnell handeln muss. Ihr Strich wird noch schwungvoller. Manche Blätter bestehen nur aus Text. Es geht darum, die Geschichte ihrer Familie zu erzählen, bevor es zu spät ist. Einige Zeichnungen gleichen eher Skizzen. Es ist mehr ein eiliges Hinwerfen als ein sich in die Arbeit versenken. Man spürt in der zweiten Hälfte eine Getriebenheit, die durch Mark und Bein geht. Malen am Rande des Abgrunds, abgeschieden von der Welt. ängstlich und ausgezehrt. Charlotte vergisst sich selbst und löst sich auf, bis ihr Werk vollendet ist. In einem Brief schreibt sie diese Schlussworte: Alle Personen, die vorkommen in meinem Stück, war ich selbst. Alle Wege lernte ich gehen und wurde ich selbst.
Im Ganzen hat Charlotte Salomon über 1300 Gemälde gemalt, mit Gouache-Farben, mit jenen wasserlöslichen Farben also, die aus grobkörnigen Pigmenten hergestellt sind. Die Bilder sind alle ungefähr im Format A4. Sie wählt rund 800 der Blätter aus, nummeriert sie und fügt sie zu einem Werk zusammen, zu einer großen autobiografischen Erzählung, zu einem Dreiklang aus Bild, Musik und Text, einem Gesamtkunstwerk. Sie gibt ihm den Titel »Leben oder Theater – ein Singspiel«. Im Wissen um die Gefahr, in der sie schwebt, will sie die Bilder in Sicherheit bringen. Sie packt sie in drei Bündel und sucht einen der wenigen Vertrauten auf, den sie in der Fremde im Exil hat. Es ist der befreundete Arzt Dr. Moridi.
Nun steht Charlotte vor Moridis Tür. Sie läutet. Der Doktor selbst macht ihr auf. »Ach, Charlotte«, sagt er. Sie erwidert nichts. Sie schaut ihn an und hält ihm ihren Koffer hin. »C'est tout ma vie«, sagt sie schließlich. Moridi haben wir es zu verdanken, dass wir diesen Satz kennen. Das ist mein ganzes Leben. Moridi lässt den Koffer verschlossen. Er verwahrt ihn an einem ausgesuchten Platz. Man könnte auch sagen, er versteckt ihn.
Dr. Moridi wird das Werk vor der Vernichtung retten. Aber es wird lange Zeit unbeachtet bleiben und für viele Jahre in einem dunklen Keller lagern. Erst 1961 werden in Amsterdam erstmals einzelne Bilder des Singspiels öffentlich gezeigt. Ab dann wird es weltweit immer wieder Ausstellungen mit den Werken geben. In den 1970er Jahren wird ein erster von mehreren Filmen über das Leben und Werk von Charlotte Salomon entstehen. Es werden kunsthistorische Würdigungen und Bildbände erscheinen und im neuen Jahrtausend werden in Deutschland und Österreich sogar Inszenierungen des Werks als Ballett und als Oper zu sehen sein. Spätestens jetzt wird die Künstlerin zumindest einem kunstinteressierten Publikum ein Begriff sein. Charlotte Salomon wird jedoch all dies nicht mehr erleben. Sie wird lange vorher sterben, 1943 im Vernichtungslager Auschwitz. Der Romanautor David Fuenquinault lebt in Paris. Er hat bereits ein gutes Dutzend Romane geschrieben. Sie sind in über 40 Sprachen übersetzt worden. David Fuenquinault gilt als Bestsellerautor. Auch der Roman Charlotte hat sich alleine in Frankreich eine 500.000 Mal verkauft. Und er ist mit dem Prix Renaudot ausgezeichnet worden und mit dem Prix Goncourt des Lycéens, beides renommierte französische Literaturpreise. David Fuenquinault ist 41-jährig, schwarzes Kraushaar, Hornbrille, Jeans. Eine jugendliche Erscheinung. Die Faszination für Charlotte Salomon, erzählt er, habe von einem Moment auf den anderen regelrecht von ihm Besitz ergriffen.
Lorsque j'ai découvert l'œuvre de Charlotte Salomon lors d'une exposition à Paris en 2006, une exposition de ses tableaux, et pour moi ça a été un choc très très fort, émotionnel, à la fois artistique, intellectuel, parce que je trouve que c'est vraiment...
Als ich in einer Ausstellung in Paris 2006 die Bilder von Charlotte Salomon zum ersten Mal sah, wirkte dies wie ein Schock auf mich, emotional und intellektuell. Ich fand die Bilder schlicht großartig. Und gleichzeitig wusste ich, dass Charlotte Salomon hier ihr Leben erzählte. Das Werk ist wie ein gemalter Roman. Das Schicksal dieser jungen Frau erschütterte mich. Kein Kunstwerk hat mich je so bewegt. Und so entstand der Wunsch, diese Geschichte in einem Roman zu erzählen und dabei auch herauszufinden, was mich daran so fasziniert.
Et c'est le point de départ de cette admiration qui a duré pendant des années pour pouvoir écrire enfin son histoire.
Die Begegnung mit Charlotte Salomons Werk, sagt David Fuenquinault, sei für ihn wie ein Blitzschlag gewesen.
Parfois ça s'explique pas.
Manchmal erklärt sich das nicht. Aber es war mir, als ob ich dieses Werk erwartet hätte. Es entsprach allem, was ich liebe. Ich verehre die deutsche Sprache, die deutsche Kultur. Ich mag die deutsche Malerei der 1930er Jahre. Die Begegnung mit dem Werk war wie der Höhepunkt in meiner Auseinandersetzung mit Dingen, für die ich mich schon immer interessiert habe.
Umso verblüffter sei er gewesen, als er merkte, dass in seinem Bekanntenkreis kaum jemand Charlotte Salomon kannte. Und dies habe ihn in seinem Vorhaben bestärkt, dieser Frau einen Roman zu widmen.
Moi j'ai mis roman, c'est-à-dire que j'essaie d'être au plus près.
Ich versuche in meinem Roman Charlottes Leben und Schicksal möglichst genau zu beschreiben. Aber es wäre vermessen zu behaupten, dies sei die absolute Wahrheit. Sicher korrekt sind alle Fakten, aber was Charlottes Empfindungen betrifft, wie sie etwa ihre Liebesbeziehungen sah, da musste ich versuchen, mich in sie einzufühlen. Ich hoffe, ihr möglichst nahe zu kommen.
Er habe für sein Buch intensive Recherchen betrieben.
Für die Rekonstruktion ihres Lebens waren die Bilder meine wichtigste Quelle. Schließlich erzählen sie ihr Leben. Dennoch fehlten mir viele Elemente. Und so suchte ich Zeugen, die Charlotte gekannt haben. Ich reiste an die Orte in Berlin, wo sie gelebt hat, und auch nach Südfrankreich. Ich wollte die genauen Umstände ihrer Verhaftung erfahren. Im Ganzen brauchte ich fast 10 Jahre. Auch weil ich nicht wusste, wie ich den Roman denn überhaupt schreiben sollte.
An einer Stelle des Romans beschreibt David Fuenchino, wie sehr er damit gerungen habe, die sprachlich passende Form für die Beschreibung von Charlotte Salomons Leben zu finden.
Ich saß immer da und wollte dieses Buch schreiben. Aber wie? Welche Form sollte das Ganze annehmen? Ich schrieb, löschte, kapitulierte. Ich brachte keine 2 Zeilen zu Papier. Nach jedem Satz geriet ich ins Stocken. Es ging einfach nicht weiter. Ich verspürte beständig das Verlangen, eine neue Zeile zu beginnen, um durchatmen zu können. Irgendwann begriff ich, dass ich das Buch genau so schreiben musste.
David Fuenchino schrieb den Roman praktisch ausschließlich in kurzen Hauptsätzen, 1 Satz pro Zeile. Der Roman als langes Gedicht, sanft und zurückhaltend im Ton. Christine Fischer-Defoy ist 64 und lebt als Kulturhistorikerin in Berlin. Seit Jahren beschäftigt sie sich wissenschaftlich mit der Geschichte von Widerstand, Verfolgung und Exil zur Zeit des Nationalsozialismus und damit auch mit dem Leben und Werk von Charlotte Salomon. Christine Fischer-Defoy sitzt in ihrem Büro und blättert in einem dicken Buch. Es ist ein Bildband. In ihm sind die über 800 Bilder von Charlotte Salomons Werk Leben oder Theater abgedruckt.
Ich denke, es ist ein wirklich weltweit einzigartiges Kunstwerk, was eine Geschichte erzählt, die im Nationalsozialismus in Deutschland spielt. Aber es ist eben keine dokumentarische Geschichte, sondern es ist eine Form von Kunst, in der eben bildende Kunst und Musik und Text zusammenkommen, um eine persönliche Geschichte zu erzählen. Ich glaube, das ist wirklich einmalig in der Weltkulturgeschichte, dass es ein solches Werk gibt.
Also das ist also eine Art Gesamtkunstwerk, ein Singspiel, hat Charlotte Salomon selbst genannt. Bild natürlich, es hat Texte, die sie geschrieben hat, kommen dazu, und dann aber auch Musik.
Ich denke, das hat viel mit ihrer eigenen Geschichte auch zu tun, nämlich das wurde zu Hause wahrscheinlich ohne Ende immer musiziert. Und die Liebe und die Faszination von Charlotte für Musik hat sicher mit dazu geführt, dass Musik in ihrem Werk eben auch eine große Rolle spielt. Das gibt in manchen Blättern direkt eine Angabe, welche Musik sich der Bildbetrachter dazu vorstellen soll. Ganz wichtig ist Bach, Kantaten. Also dieses Bist du bei mir, gehe ich mit Freuden zum Sterben und zu meiner Ruhe, das kommt zum Beispiel über mehrere Blätter vor. Dann gibt es alles Mögliche, was sie in dieser Zeit eben auch gehört hat. Orpheus zum Beispiel. Es sind aber auch zum Teil einfach Schlager aus der Zeit, die ihr dazu eingefallen sind. In der Zeit in Südfrankreich, wo dieses Werk entstanden ist, hatte sie immer irgendwie Musik im Kopf. Und deshalb ist es eben, sagt sie ja selber auf dem Titel, ein 3-Farben-Singespiel. Also es ist eigentlich schon gedacht als eine Art Oper, weil es Dialoge gibt, es gibt Personen. Es gibt ja richtig ein, wie in einer Oper, auch so ein Personenverzeichnis vorne am Anfang, wer ist. Und es gibt die Bilder und es gibt die Musik.
In diesem Werk erzählt Charlotte Salomon auf diesen 800 Gouache-Bildern ihr Leben. Ist es ihr Leben oder ist es doch eine Fiktionalisierung?
Sowohl als auch, denke ich. Also es ist natürlich eine Fiktionalisierung, schon daran erkenntlich, dass sie ja allen Fantasienamen gibt, auch sich selbst. Sie heißt nicht Charlotte Salomon, sondern sie heißt Charlotte Kann. Und die Großeltern haben so lautmalerisch den Namen Knarre, weil die vielleicht irgendwie so eine knarrige Stimme hatten. Also sie hat die Namen schon irgendwie auf eine lustige Weise persifliert, um auch eine Distanz zu schaffen, denke ich, zu der wirklichen Geschichte. Also ich denke, sie hat in dieser furchtbaren Zeit alleine im Exil in Frankreich, hat sie einfach ihr Leben wie eine Theateraufführung Revue passieren lassen, im wirklichen Sinn einer Revue. Aus allen Menschen, die in ihrem Leben wichtig waren, hat sie Figuren geschaffen und mit denen hat sie gespielt und Szenen inszeniert, noch einmal wie in einer Puppenstube, und hat sich einfach in diese Erinnerung geflüchtet, aber aus dieser Erinnerung heraus eben auch was anderes, was Neues, was Künstlerisches geschaffen. Sie sagt am Ende ja auch, sie musste in sich gehen, um aus dieser Welt heraus etwas Neues zu schaffen. Und das ist genau das, was dann als Werk zum Schluss dabei herausgekommen ist.
Sie haben gesagt, das sei kunsthistorisch gesehen weltweit einzigartig, dieses Werk. Wo würden Sie dieses Werk verorten?
Das entzieht sich eigentlich fast allen Kategorien, die man als Kunstwissenschaftler oder Kunsthistoriker, die einem dazu einfallen. Und ich denke, es ist durchaus auch bezeichnend, dass es in den Jahren, seitdem es zur Kenntnis genommen wurde, also seit den 60er Jahren, immer wieder auch neu interpretiert, neu charakterisiert worden ist. Es wurde immer wieder anders wahrgenommen. Zu Anfang hat man gesagt, das ist sowas wie Anne Franks Tagebuch, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Das Einzige, was stimmt, ist, dass es auch eine junge Frau aus Deutschland ist, die sich mit der Geschichte ihrer Verfolgung auseinandersetzt. Aber es ist eben kein Tagebuch, sondern es ist eine künstlerische Verarbeitung dieses Lebens. Und dann wurde es eine Zeit lang wahrgenommen, einfach als jüdische Kunst von Verfolgten. Also mehr diese Mitleidsgeschichte, die arme, verfolgte Charlotte mit ihrem schrecklichen Leben. Und erst jetzt in den letzten Jahren wird sie von der klassischen Kunstwissenschaft oder den Kunstkritikern überhaupt erst wahrgenommen. Und das ist so viele Jahrzehnte her, seitdem dieses Werk entstanden ist. Das heißt, da wird sie nochmal in einem ganz anderen Kontext wahrgenommen und auch präsentiert.
Sie haben gesagt, dass das lässt sich gar nicht so richtig einordnen. Dennoch, es hat ja sicher was vom Expressionismus.
Oder? Aber es ist auch da nicht eindeutig. Das ändert sich auch im Lauf der Bilder. Also die ersten Bilder, wo es um ihre Kindheit geht, die sind sehr detailgetreu und auch fast so, wie man als Kind Geschichten darstellen würde. Je mehr es zum Ende zugeht, umso expressiver wird es. Die letzten Bilder, das ist so das, was die Neuen Wilden in den 70er Jahren gemacht haben. Das ist so. Mit einem expressiven Pinselstrich ohne Hintergrund, einfach das weiße Blatt und nur die Umrisslinien der Figuren, die so einfach aufs Papier geworfen sind. Das ist eine ganz andere Bildsprache als am Anfang der Serie. Also ich glaube, man kann nicht sagen, dass sie von irgendwelchen zeitgenössischen Künstlern ihrer Zeit irgendwie besonders beeindruckt worden ist.
Christine Fischer-Defoix blättert zu einem Bild im vorderen Teil des Buchs. Charlotte Salomon, sagt die Kulturhistorikerin, habe darauf jenen Moment dargestellt, der ihr Leben wie kein anderer von einem Moment auf den anderen fundamental veränderte. Die Machtübernahme Hitlers am 30. Januar 1933.
Was sie darauf zeigt, ist ein Aufmarsch von Köpfen, Figuren, die gar nicht charakterisiert sind, sondern so ein einheitliches Gesicht haben. SS-Leute mit ihren Mützen auf, mit einer Fahne, mit einem Hakenkreuz, was witzigerweise falsch rum gemalt ist. Ich weiß nicht, ob sie das absichtlich gemacht hat. Und im Hintergrund sieht man eben so in der Diagonale Berliner Häuserwände und die Straße ist eigentlich komplett ausgefüllt mit diesen marschierenden SA-Leuten.
Auf der Rückseite der Gouache hat Charlotte Salomon, wie auch bei anderen ihrer Bilder, die Musik notiert, die inhaltlich passt. Bei diesem Bild ist es eine Nazi-Hymne, das Horst-Wessel-Lied. Hitlers Machtergreifung bildet den Dreh- und Angelpunkt in Charlotte Salomons Leben. Ab diesem Moment gilt sie in Deutschland als Mensch zweiter Klasse. Und in den nun folgenden Jahren wird über sie und ihre Familie unsägliches Leid hereinbrechen, weil sie Juden sind. Charlotte wird am 16. April 1917 in Berlin geboren, als Tochter des jüdischen Chirurgen Albert Salomon und dessen Frau Franziska Grunwald. David Fuenkino beschreibt in seinem Roman, wie sich die beiden begegnet sind, mitten im Ersten Weltkrieg an der Front in einem Feldlazarett. Sie arbeitet als Krankenschwester, er als Arzt.
Er ist sehr groß und immer auf seine Arbeit konzentriert. Selbst wenn er sich überhaupt nicht bewegt, wirkt er noch gehetzt. Er ist der Oberarzt in dem Lazarett, an der französischen Front. Seine Eltern sind tot, der Beruf dient ihm als Familienersatz. Er geht voll in seine Aufgabe auf, nichts lenkt ihn ab von seiner Mission. Für Frauen scheint er sich nicht sonderlich zu interessieren. Die neue Krankenschwester fällt ihm nicht weiter auf. Doch diese lächelt ihm andauernd zu. Die Ereignisse nehmen eine glückliche Wendung. Während einer Operation muss Albert niesen. Seine Nase läuft. Er muss sich schneuzen. Aber er hat die Hände im Gedärm eines Soldaten. Franziska führt also ein Taschentuch zu seiner Nase. In dem Moment sieht er sie endlich an. Ein Jahr später nimmt Albert sein Herz in beide Hände, in beide Chirurgenhände, und spricht bei Franziskas Eltern vor.
Die beiden heiraten und schon bald kommt Charlotte auf die Welt. Die Familie wohnt in Berlin im gutbürgerlichen Bezirk Charlottenburg. Hier lebt das Kulturbürgertum der damaligen Weimarer Republik. Künstler, Literaten, Geschäftsleute, wohlhabende Intellektuelle, auch viele Jüdische. Das Ehepaar Salomon macht sich aus der jüdischen Religion allerdings wenig. Man ist fast vollständig assimiliert, so sind auch christliche Feiertage wichtiger als jüdische und man feiert auch in der Familie Salomon Weihnachten mit einem geschmückten Christbaum.
Die Kinder stehen mit hellen Blicken.
Was für Erinnerungen hat Charlotte an ihre frühe Kindheit? Sind es Farben oder Gerüche? Wahrscheinlich hauptsächlich Töne. Die Lieder, die ihre Mutter gesungen hat. Franziska hat eine Engelsstimme und spielt auf dem Klavier. Die Musik begleitet Charlotte von ihrem zartesten Alter an. Später blättert sie die Seiten der Partituren um. So vergehen die ersten Jahre, musikalisch untermalt.
1926 erschüttert ein erster schwerer Schicksalsschlag das Leben der damals neunjährigen Charlotte. Ihre Mutter Franziska nimmt sich das Leben. Sie litt an Depressionen. Der Vater verheimlicht seiner Tochter den wahren Grund des Todes der Mutter. Sie sei an einer Grippe gestorben, sagt er.
Als Charlotte die Nachricht erhält, sagt sie kein Wort. Eine mörderische Grippe habe ihre Mutter dahingerafft. Sie denkt nach. Eine Grippe. Ein Wort und alles ist vorbei. Jahre später wird sie die Wahrheit erfahren, als die Welt im allgemeinen Chaos versinkt. Erst einmal muss sie ihren Vater trösten. »Das ist nicht so schlimm«, meint sie. »Mama ist jetzt ein Engel. Sie hat mir immer erzählt, wie schön es im Himmel oben ist.« Albert weiß nicht, was er darauf antworten soll. Gern würde er glauben, dass Franziska ein Engel ist, doch er kennt die Wahrheit. Seine Frau hat ihn allein gelassen, mit der gemeinsamen Tochter allein.
Die Wahrheit über den Suizid der Mutter wird Charlotte Salomon erst viel später erfahren, im Exil in Südfrankreich. Und es wird sie zutiefst erschüttern, zu erkennen, dass nicht nur ihre Mutter, sondern viele weitere Menschen in ihrer Familie Selbstmord begangen haben. 1926, nach dem Tod der Mutter, ziehen im Haus Salomon in Berlin-Charlottenburg Kindermädchen ein. Der Vater, Albert Salomon, kümmert sich kaum um seine Tochter. Er stürzt sich in Arbeit. Er wird zum Professor der Chirurgie ernannt.
Oft schaut Charlotte hinüber zum Klavier, aber sie rührt es nicht an. Sie sieht da immer noch ihre Mutter sitzen. Der Anblick des Klaviers macht die Vergangenheit gegenwärtig. Charlotte glaubt, dass das Klavier sie versteht, dass es ihren Schmerz teilt. Denn es ist wie sie. Eine Weise. Jeden Tag schaut sie die immer noch aufgeschlagene Partitur an, das letzte, was ihre Mutter gespielt hat. Eine Partitur von Bach.
Ab dem Frühling 1927 besucht Charlotte das Fürstin-Bismarck-Gymnasium in Charlottenburg. An diese Schule gehen vorab die höheren Töchter des Stadtteils. Charlotte ist eine Außenseiterin. Gleichaltrige Freundinnen hat sie kaum. Sie ist eine gute Schülerin, aber der Tod der Mutter, schreibt der Schriftsteller David Fuenkino, habe wie ein Albdruck auf ihrem Leben gelastet.
Mittlerweile schreiben wir das Jahr 1930. Charlotte kommt in die Pubertät. Die Leute sagen, sie lebe in ihrer eigenen Welt. Was bedeutet das, in seiner eigenen Welt leben? Dass sie eine Träumerin ist, wohl mit poetischer Veranlagung. Mal widerwillig, mal überschwänglich. Eine merkwürdige Mischung. Charlotte kann leiden und dabei ein Lächeln zur Schau tragen. Charlotte fühlt sich einsam. Ihre beste Freundin verbringt die Zeit jetzt lieber mit Katrin. Katrin ist neu an der Schule und schon so beliebt. Wie macht sie das nur? Manche haben eben die Gabe, geliebt zu werden. Charlotte hat Angst, von allen im Stich gelassen zu werden. Am besten gar keine Freundschaften mehr schließen. Es ist doch sowieso nichts von Dauer. Man muss sich vor möglichen Enttäuschungen schützen. So ein Unfug, das ist ja lächerlich. Sie sieht, wie es ihrem Vater ergeht. Er bekommt vom Alleinsein schon graue Haare. Also ermuntert sie ihn, wieder öfter auszugehen.
1930 hält sich das Leben Albert Salomons endlich auf. Er heiratet ein zweites Mal, die jüdische Sängerin Paula Lindberg. Charlotte Salomon, sie ist in der Zwischenzeit ein Teenager, bekommt eine Stiefmutter. Die Berliner Kunsthistorikerin Christine Fischer-Dufoy blättert im Bildband mit den Gemälden von Charlotte Salomon zu einem großen Porträt. Es zeigt eine Blondine, lebensfroh, singend, Paula Lindberg.
Paula war für Charlotte eigentlich der erste Mensch, den sie wirklich umfassend geliebt hat. Das sieht man ja auch in den Bildern, wo sie malt sich wirklich wie jemand, der total verliebt ist mit lauter fliegenden Herzen. Und sie hat immer kleine Geschenke gebastelt. Also sie kam einfach aus einer anderen Welt in diesen Haushalt, der natürlich traurig war, wo die Mutter sich umgebracht hatte, der Vater den ganzen Tag im Krankenhaus war. Es gab immer nur wechselnde Kindermädchen und eigentlich niemand hat sich wirklich ernsthaft mit diesem jungen Mädchen beschäftigt. Und Paula brachte plötzlich irgendwie so einen Glanz auch in die Familie und ganz andere Kontakte zu Menschen. Da gab es großartige Abendgesellschaften, wo eben die Berühmtheiten des Musiklebens gekommen sind. Und das war also das eine, der Glanz. Und das andere war eben die Tatsache überhaupt, dass da ein Mensch war, der ihre Liebe eben auch erwidert hat. Und deshalb hat Paula Lindberg Salomon einfach für sie so eine enorme Rolle gespielt.
Bist du?
Es ist ein kurzes Aufflammen des Glücks im Leben von Charlotte Salomon, damals 1930 nach der Heirat ihres Vaters mit Paula Lindberg. Die Stiefmutter eröffnet ihr die Welt der Musik und der Kunst zur Zeit der damaligen Weimarer Republik. Charlotte begleitet die Sängerin zu ihren öffentlichen Konzerten und sie ist bei privaten Hauskonzerten dabei, bei denen sich Mitglieder der Berliner Kulturszene treffen. Charlotte lernt bekannte Architekten kennen, Musiker und Maler. Sie begegnet dem Theologen, Musiker und Arzt Albert Schweitzer, dem Physiker Albert Einstein und der kommunistischen Politikerin Clara Zetkin. Die Freunde ihrer Stiefmutter werden Teil ihrer Welt. Am 30. Januar 1933 gehen die kurzen, glücklichen Jahre jäh zu Ende mit der Machtübernahme Hitlers.
Albert Salomon verliert seine Professur an der Charité. Paula Salomon Lindberg darf als Jüdin nicht mehr auftreten. Charlotte verlässt die Schule wegen antisemitischen Anfeindungen, macht sie eben nicht mehr ihr Abitur, sondern bricht die Schule ein Jahr vorher ab. Sie waren eigentlich alle aus der Bahn ihres bisherigen Lebens geworfen worden. Albert und Paula fanden eben dann beide noch eine Ersatzexistenz eben in jüdischen Organisationen. Also Albert war dann Chirurg am jüdischen Krankenhaus. Paula hat im jüdischen Kulturbund gesungen. Also es war so scheinbar noch bis 1938 konnten sie sich so über Wasser halten und konnten vielleicht sich und dem Kind den Eindruck erwecken, es ist alles gar nicht so schlimm, wir schaffen das, wir kommen da irgendwie durch.
Charlottes Großeltern mütterlicherseits, Marianne und Ludwig Grunwald, mögen daran nicht glauben. Sie sind sich sicher, dass es für sie in diesem Deutschland keinen Platz mehr gibt und sie fliehen nach Südfrankreich. Charlotte wird ihnen 1939 nachfolgen, im letzten Moment. Vorläufig jedoch denken Albert Salomon und seine zweite Ehefrau Paula Lindberg nicht an Flucht. Sie versuchen vielmehr, zumindest den Schein eines normalen Lebens aufrechtzuhalten. Aus der Rückschau eine sträfliche Fehleinschätzung.
Ich denke, es kamen mehrere Sachen zusammen. Es gibt zum einen jüdische Menschen, die gesagt haben, ach, der Spuk ist bald vorbei. Oder die gesagt haben, uns wird schon nichts passieren. Also gerade Leute, die eben so wie Albert, anerkannter Professor für Chirurgie, der hat erstmal gar nicht gedacht, dass man auf ihn verzichten kann oder so. Und dann war es eben so, dass dann in dem Maß, in dem sie beide engagiert waren in jüdischen Organisationen, so hat Paula Lindberg das eben immer erzählt, sagt sie, wir konnten einfach gar nicht gehen, wir wurden gebraucht. Man hat uns gebraucht, es gab nicht mehr so viele Ärzte. Jüdische Patienten durften nicht mehr zu arischen Ärzten gehen, also mein Mann musste einfach seinen Posten aufrechterhalten. Und sie war eben im Kulturbund und da war es eben auch so, da gingen immer mehr Sängerinnen und Sänger ins Exil. Und sie hat dann gesagt, also ich muss wenigstens bleiben.
David Fuenquinon beschreibt in seinem Roman, wie 1933 die damals 16-jährige Charlotte Salomon die Liebe zur Malerei entdeckt. Die Initialzündung sei eine Reise nach Italien gewesen, auf welche sie die Großeltern in jenem Sommer, kurz vor deren Flucht nach Frankreich, mitgenommen hätten. In Italien sei die Jugendliche in Kontakt mit der Kultur der Antike gekommen, habe ebenso Mumien wie Gemälde der Renaissance bestaunt. Charlotte habe vermutlich zu jenem Zeitpunkt erstmals gespürt, dass sie zur Kunst berufen sei, sagt David Fuenquinon.
La peinture, c'est toute sa vie. C'est sa passion. Ça lui permet de vivre.
Die Malerei war ihre ganze Leidenschaft. Sie hat ihr erlaubt zu leben. Charlotte hat nicht in erster Linie deshalb zu malen begonnen, weil sie, als sie in Schwierigkeiten steckte, Zeugnis über ihr Leben ablegen wollte. Sie war ein Genie. Und ich frage mich immer, was sie noch gemalt hätte, wenn sie länger gelebt hätte. Die Malerei gab ihrem Leben Sinn. Sie war ihr ganzes Leben.
1935 erlebt Charlotte Salomon ein kleines Wunder. Sie wird, obwohl sie Jüdin ist, an der Berliner Kunsthochschule aufgenommen, an den Vereinigten Staatsschulen für freie und angewandte Kunst, wie die von den Nazis vereinnahmte Künstlerschmiede damals heißt. Ihr kommt zugute, dass sich der Vater während des Ersten Weltkriegs als Frontkämpfer verdient gemacht hat. Auf einem der über 800 Gemälde ihres Werks «Leben oder Theater» hat Charlotte Salomon jenen Moment festgehalten, als sie trotz ihrer sogenannten nicht-arischen Abstammung zur Aufnahmeprüfung an der Kunsthochschule vorspricht.
Das ist ein Bild, das zeigt auch was, was in dem Werk öfter vorkommt, dass mehrere Szenen auf einem Blatt sind. Das Blatt ist praktisch waagrecht geteilt und erzählt eigentlich einen Dialog, der auch als Text noch dazu gefügt war. Und da zeigt sich Charlotte auch so, wie sie von anderen beschrieben wurde, eigentlich so eher grau mit gesenktem Kopf und fragt vorsichtig, nehmen Sie auch Juden auf? Also sie bewirbt sich für die Aufnahme an der Hochschule und der Herr Schmidt, wer auch immer er war, sagt, Sie sind doch keine Jüdin, weil sie ja so blonde Haare hatte. Und dann sagt sie, doch, natürlich ist sie das. Und dann wurde sie aber eben trotzdem zur Prüfung zugelassen.
Und sie besteht mit Bravour. Für die junge Frau sei ein Traum in Erfüllung gegangen, sagt die Kulturhistorikerin und Nationalsozialismusforscherin Christine Fischer-Defoy.
Für sie ist da bestimmt eine große Tür aufgegangen, weil sie endlich aus dieser Enge auch dieser Wohnung in der Wielandstraße herauskam und ein eigenes Leben führen konnte. Also sie hatte eine andere Welt für sich. Sie hatte endlich mit jungen Leuten zu tun. Auch wenn sie, so wie sie sich selber darstellt oder wie auch Zeitzeugen das berichten, sie war eben sehr schüchtern und zurückhaltend, hat sich eigentlich nicht groß an die Öffentlichkeit getraut. Aber ich denke, sie hat das schon sehr genossen und sehr wahrgenommen. Und sie hat ja auch Feedback gekriegt von den Lehrern, die sie hatte. Und das hat ihr natürlich unendlich viel an positiver Energie gegeben, künstlerisch tätig sein zu können.
Charlotte Salomons Talent ist enorm. 1938 gewinnt sie an der Akademie in einem anonymen Wettbewerb den ersten Preis. aber sie darf ihn nicht annehmen. Sie ist keine Arierin, sie ist auch an der Kunsthochschule ein Mensch zweiter Klasse. Die Verzweiflung ist total.
Sie rennt nach Hause, erreicht ihr Zimmer und bleibt reglos auf dem Bett liegen. Sie steht wieder auf und zerknüllt ihre Zeichnungen. Manche zerreißt sie. Von dem Lärm aufgeschreckt, eilt Paula herbei. »Aber was machst du denn da? Was ist denn los?« »Nie wieder Kunstakademie«, gibt Charlotte mit kalter Stimme zurück.
Charlotte schlägt eine andere Studentin der Akademie für den Preis vor. Barbara. Sie ist hübsch, blond. Sie hat alles. Charlotte sagt, wenn sie alles hat, braucht sie noch mehr. Das ist natürlich ironisch gemeint, denn die Zurücksetzung ist grauenhaft und in ihr reift die Überzeugung, dass sie Deutschland verlassen muss.
Noch hält es sie in Berlin, vor allem eines Mannes wegen Alfred Wolfsohn. Der arbeitslose jüdische Gesangslehrer hat im Hause Salomon eine Stelle als Korrepetitor für Paula Lindberg angetreten. Zwischen ihm und Charlotte habe sich schnell eine Freundschaft entsponnen, sagt Christine Fischer-Defoy.
Er war natürlich mindestens genauso wichtig wie Paula Lindberg Salomon, weil gerade auch in dieser Situation, wo dann das Studieren zu Ende war und aber auch vorher schon war, Wolfsohn der Einzige, der sie wirklich ernst genommen hat mit ihrer künstlerischen Arbeit, der sie ermutigt hat. Er ist einfach so was ganz anderes als dieser Albert Salomon, der einfach ein Chirurg ist und Naturwissenschaftler und ganz nüchtern und sachlich. Und da kommt irgendwie plötzlich jemand in die Familie, der ist ein bisschen verrückt, aber aus vollem Herzen schwärmerisch. Und dem ist sie einfach erlegen.
David Fuenkinon beschreibt an mehreren Stellen seines Romans, wie sich die beiden im Geheimen treffen und sich dabei auch näher kommen.
Sie steht vor ihm, nackt. Seine Lippen gleiten langsam an ihr hinab. Eine Art sanfter Folter. Seine scheinbar ziellose Wanderung trifft genau ins Schwarze. Schon naht die sinnliche Weihe. Charlotte windet sich. Ja, Alfred, Liebste. Bis eben war sie noch stark. Jetzt spürt sie eine tiefe Erschütterung. Sie zittert am ganzen Leib. Ein Schatten huscht über ihr Gesicht. Ein Schatten der Vergangenheit. Der angesichts des totalen Triumphs des Augenblicks die Flucht ergreift. Mit ganzer Kraft gibt sie sich hin und findet ihr Glück.
Die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. Die sogenannte Reichskristallnacht. Hemmungslose Gewalt gegen Jüdinnen und Juden und gegen jüdische Einrichtungen. Koordiniert im gesamten Dritten Reich. Vor den Augen der deutschen Bevölkerung, die zuschaut. Charlotte Salomon hat die Gewaltorgie auf einem ihrer Gemälde verewigt.
Das ist eins der wenigen Blätter, die waagrecht sind. Also sie hat ja immer im Zeichenblockformat gearbeitet und eigentlich fast alle Blätter sind senkrecht. Dieses ist eins, was waagrecht ist und das zeigt einfach die Massen der plündernden Berliner, die sich freuen über das, was sie aus den Schaufenstern klauen können. Also es ist eigentlich ein Gewimmel von Menschen, die, steht auch als Text dabei, Juda verrecke, nehmt alles, was ihr nehmen könnt, die sich einfach bereichern an dem, was an jüdischem Eigentum auf die Straße geworfen wurde.
Juda verrecke. Albert Salomon wird ins KZ verschleppt, zusammen mit Zehntausenden anderen. Im Unterschied zu den meisten kommt er aber nochmals frei, wie durch ein Wunder, nach 4 Monaten Haft und Folter am Ende seiner Kräfte. Er ist ein gebrochener Mann.
Zu Hause legt er sich erst einmal aufs Bett. Er ist vollkommen abgemagert, wirkt total verstört. Paula zieht die Vorhänge zu und lässt ihn schlafen. Charlotte ist schockiert. Sie wacht Stunden an seinem Bett und ringt mit der Verzweiflung. Sein Atem geht schwer, das macht ihr Sorgen. Er macht den Mund auf, bringt aber keinen Ton heraus. Kann nicht aussprechen, was er aussprechen will. Endlich kommt etwas über seine Lippen. Charlotte. Was ist mit Charlotte? Charlotte muss Deutschland verlassen.
Charlotte soll fliehen nach Südfrankreich, zu ihren Großeltern mütterlicherseits, zu Marianne und Ludwig Grunwald. Albert Salomon und Paula Lindberg würden irgendwann nachkommen. Charlotte würde alles hinter sich lassen müssen, ihre Kindheit, ihre Liebsten, den Vater, die Stiefmutter und auch den Geliebten Alfred Wolfson. Im Januar 1939 ist es soweit. Charlotte Salomon besteigt auf dem Berliner Anhalter Bahnhof die Eisenbahn Richtung Frankreich. Ihr Vater ist zu schwach, um sie zum Bahnhof zu begleiten. Sie hat den Moment auf dem Perron auf einem ihrer Bilder festgehalten, wie sie von Deutschland Abschied nimmt, in Begleitung Paulas und Alfreds, Daberlohn, wie sie ihn auf ihren Bildern bezeichnet.
Dieses Blatt ist auch fast wie so eine Filmszene. Es gibt auch so eine Sequenz, wo man denkt, man könnte fast das Abfilmen ineinander überblenden. Und man sieht einfach so diagonal den Zug. Man sieht sie, wie sie schon halb eingestiegen ist und sich noch einmal umdreht. Auch eigentlich eher nur wie so ein schwarzer Schatten mit ein paar roten Flecken. Und auf dem Bahnsteig steht inzwischen fast alleine Paula, die man von hinten sieht. Und dann in der zweiten Reihe ganz am Rand noch, der dann zuletzt doch noch schnell angelaufen gekommen war, nämlich Daberlohn, um sich von ihr zu verabschieden.
Der aus den Zylindern ausströmende Dampf hüllt die Szenerie in Nebel. Der Bahnsteig gleicht einer Uferlandschaft. Die ideale Abschiedskulisse. Alfred beugt sich an Charlottes Ohr. Sie glaubt, dass er ihr sagen wird, ich liebe dich. Weit gefehlt. Er sagt etwas viel Gewichtigeres. Einen Satz, an den sie immer denken wird. An dem sie sich festhält. Mögest du nie vergessen, dass ich an dich glaube.
Für Charlotte war das Vertrauen, das ihr Alfred entgegenbrachte, enorm wichtig. Da war ein Mann, ein Gesangsprofessor, der sich für ihre Kunst interessierte. Das war wunderbar. Durch das Malen fasste sie Vertrauen in sich selbst.
Charlotte fährt nach Villefranche-sur-Mer in der Nähe von Nizza. Dort leben bereits ihre Großeltern Ludwig und Marianne Grunwald. Sie sind dort bei einer reichen Amerikanerin untergekommen, bei einer gewissen Ottilie Moore, einer Philanthropin, die ein stattliches Anwesen besitzt und dort jüdische Emigranten unterbringt und ein Heim für Waisenkinder betreibt. Charlotte lebt nun bei Mrs. Moore zusammen mit ihren Großeltern. Sie ist nach den Verfolgungen und Demütigungen der letzten Jahre und der Flucht nun endlich in Sicherheit. Charlotte Salomon verbringt im mediterranen Klima an der Côte d'Azur die letzten unbeschwerten Monate ihres Lebens. Am 1. September 1939 überfällt Hitler Polen, der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Unter den Flüchtlingen im südfranzösischen Exil wächst die Nervosität. Wie sicher darf man sich fühlen? Oder wird Frankreich das nächste Opfer von Hitlers mächtiger Wehrmacht? Charlotte Salomons Großmutter Marianne Grunwald wird von Angstattacken gequält. Sie verfällt in tiefe Depressionen und verliert ihren Lebensmut. Sie versucht, sich umzubringen und scheitert. Ab jetzt lässt Charlotte ihre Großmutter nicht mehr aus den Augen. Und als sie es im März 1940 dennoch einmal tut, kommt jede Hilfe zu spät. Die Großmutter stürzt sich aus dem Fenster und ist auf der Stelle tot. Der Großvater bricht zusammen. Er ist verzweifelt und es bricht aus ihm die ganze Wahrheit heraus, die Charlotte Salomon über Jahre verschwiegen worden ist. Nicht nur seine Frau, Charlottes Großmutter, hat sich umgebracht. Nein, auch Charlottes Mutter Franziska hat damals, 1926, Selbstmord begangen. Es war nicht die Grippe. Und auch schon vor Franziska haben sich Mitglieder der Familie selbst getötet. Franziskas Schwester, Charlottes Tante und noch vorher Charlottes Urgroßmutter und dann auch die Großtante und der Großonkel.
Charlotte rennt auf und davon. Die letzten Worte des Großvaters hört sie gar nicht mehr. Er ruft noch,
»Bleib doch hier, bitte!«
Sie stürmt die Avenue Neuchelaire hinunter, bis zu der Kreuzung, an der schon die Tulpen blühen. Wohin jetzt? Sie überlegt, läuft weiter, bis sie völlig außer Atem ist. Richtung Meer. Nein, sie wird sich nicht ertränken. Vor Erschöpfung keuchend sinkt sie auf den Kies. Ihr ganzes Leben, eine einzige Lüge. Alle haben mich verraten. Und dafür hasse ich sie, alle. Die ganze Zeit haben sie mich belogen. Haben sie die Wahrheit gekannt. Nur ich habe sie nicht gekannt.
Der Suizid liegt wie ein Fluch über der Familie. Eine derartige Häufung sei für die damalige Zeit keine Seltenheit gewesen, sagt die Kulturhistorikerin Christine Fischer-Dufoy.
Also es ist gar nicht mal ein Spezifikum dieser Familie. Also wir haben Untersuchungen dazu gemacht. Es gab gerade in Berlin vor 33 schon sehr viele, gerade jüdische Frauen, die Selbstmord gemacht haben, weil es einfach einen Konflikt zwischen Rollenbildern gab nach dem Ersten Weltkrieg, nämlich zwischen der emanzipierten Frau auf der einen Seite und der jüdischen Frau. Paula ist auch so erzogen worden, die immer gesagt hat, der Jude darf sich nicht wichtig machen, der muss sich lieber klein machen, der Jude muss bescheiden sein und die jüdischen Frauen eben erst recht. Und aus diesem atmosphärischen und kulturgeschichtlichen Konflikt heraus haben eben in Berlin hunderte von Frauen in der Weimarer Republik sich das Leben genommen.
Also Sie würden da eher einen zeithistorischen Grund sehen, weniger eine vererbte Neigung zur Schwermut.
Ich denke, das hat mehr wirklich diese zeithistorischen Gründe, die eben dann nachher im Exil natürlich nochmal verstärkt wurden. Da gibt es eben ja ganz viele verfolgte jüdische Menschen, die Selbstmord gemacht haben.
Charlotte Salomons Schmerz kennt keine Grenzen. Die Kaskade von Selbstmorden, das Lügengebilde, das ihr Vater all die Jahre ihr gegenüber aufrechterhalten hat. Die 23-jährige Frau wendet sich in ihrer Verzweiflung an einen Arzt in Villefranche, an Dr. Moridi.
Er untersucht Charlotte, misst ihren Puls. Er lässt sich nicht anmerken, wie erschreckend ihr Zustand ihm erscheint. Zieht es vor, zu verkünden, sie brauche jetzt Vitamine. Moridi überlegt. »Du musst malen, Charlotte«, sagt er dann. Sie hebt den Kopf. Er sagt noch einmal, »Charlotte, du musst malen.« Und weiter, »Ich glaube an dich und dein Talent.« Er will sie trösten, doch er verlangt auch etwas von ihr, denn sie hat offenbar keinerlei inneren Antrieb mehr. Wenn es ihr schlecht gehe, müsse sie ihr Leid zum Ausdruck bringen. Er bringt sie vollkommen durcheinander. Und er ist noch nicht fertig. Er findet die richtigen Worte, schwärmt von ihren Bildern. Sie dürfe die Schönheit, die ihr innewohne, nicht für sich behalten. Charlotte hört ihm zu. Sie hat das Gefühl, dass er ausspricht, was sie in sich spürt. Plötzlich sieht sie Alfreds Gesicht vor sich. Ganz deutlich. Ihr fällt wieder ein, was er ihr mit auf den Weg gab. Sein letzter Satz. Beim Abschied am Bahnsteig. Wie hatte sie den vergessen können? Sie muss leben und malen. Malen, um nicht verrückt zu werden.
Dr. Moridi hat das Richtige getan und hat damit die junge Frau vermutlich vor dem totalen Zusammenbruch bewahrt. Charlotte Salomon fasst den Entschluss, den Rat des Arztes zu befolgen, und sie wird nun jenes Werk schaffen, das es in der Geschichte der Kunst so noch nie gegeben hat. Hunderte von Gouache-Bildern mit Stationen ihres Lebens, umrahmt von Texten und Musik. Charlotte Salomon mietet sich in jenem Hotel La Belle Aurore in Saint-Jean-Cap-Ferrat, dem kleinen Hafenort bei Nizza, ein Zimmer, und sie beginnt zu malen, wie im Fieber, Bild um Bild. In der Zwischenzeit verschlechtert sich die Lage an der Kriegsfront dramatisch. Im Mai 1940 überfällt Hitler Frankreich. Der Feldzug dauert nur wenige Wochen, dann ist die französische Armee besiegt. Der Norden Frankreichs bleibt von deutschen Truppen besetzt. Der Süden bleibt unbesetzt, wird fortan aber von einer deutschlandhörigen Regierung kontrolliert, von der sogenannten Vichy-Regierung. Charlotte Salomon bleibt unbehelligt. Vorerst zumindest, aber sie spürt, dass ihr nicht mehr viel Zeit bleibt. Und sie malt und malt, Bild um Bild, hunderte von Gouachen, 18 Monate lang ohne Unterbruch. Und sie schafft, mitten in der Verzweiflung über ihr Schicksal und in der Verlassenheit des Exils, eine einzigartige Hommage an die Schönheit, das Leben und die Kunst. Charlotte Salomon, das Genie. Charlotte Salomon verliebt sich in den österreichischen Flüchtling Alexander Nagler. Auch er ist jüdisch und hat bei der Amerikanerin Ottilie Moore eine Bleibe gefunden.
Alexander Nagler war einfach in diesem Umfeld vielleicht der einzige Mann in dem Alter von ihr, also er war schon ein bisschen älter, aber eben ein Deutscher, jemand, mit dem sie Deutsch sprechen konnte. Er hat sie irgendwie so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und da brach einfach plötzlich eine menschliche Liebe aus, die eben auch was anderes war als die Schwärmerei mit Wolfsohn. Auch wenn es da natürlich auch sexuelle Szenen gibt, von denen ich annehme, dass sie auch real waren und nicht fiktiv.
Alexander Nagler selbst kommt im Bildwerk von Charlotte Salomon als Figur nicht vor. Die Liebe, die sie zu diesem Mann fühlt, hingegen schon. Christine Fischer-Dufoy blättert zu einem Gemälde im hinteren Teil des Bildbandes.
Das ist ein Bild, was ich einfach deshalb liebe, weil man plötzlich den Eindruck hat, mit dieser Liebe zu Nagler ist nochmal ein ganzes anderes Wesen in ihr aufgeblüht. So, wow, irgendwie. Also plötzlich ganz anders als diese schüchterne, graue Schatten, als der sie sonst oft dargestellt wurde. Da steht sie mit rot geschminkten Lippen und sie sagt, in dieser Laune wurde noch nie ein Weib gefreit. Also sie ist sich plötzlich auch ihrer Weiblichkeit bewusst geworden.
Im Sommer 1942 schließt Charlotte Salomon ihr Werk ab. Sie gibt ihm den Namen Leben oder Theater. In der Zwischenzeit ist auch ihr Großvater gestorben. Er hat auf offener Straße einen Schwächeanfall erlitten. Charlotte Salomon verschnürt die Bilder zu drei Bündeln und übergibt diese zur Verwahrung an Dr. Muridi. Im November 1942 spitzt sich die politische Lage zu. Die Alliierten landen im französischen Nordafrika. Aus strategischen Gründen besetzen die Achsenmächte Deutschland und Italien nun im sogenannten Unternehmen Anton auch den südlichen Teil Frankreichs, der bis jetzt dem Vichy-Regime unterstanden hat. Während der Großteil Südfrankreichs von der Wehrmacht besetzt wird, marschieren an der Côte d'Azur und damit auch in der Region Nizza italienische Truppen ein. Sie verfolgen die Juden dort weit weniger konsequent als die deutschen Verbündeten in den von ihnen kontrollierten Gebieten. Charlotte Salomon und ihr Geliebter Alexander Nagler fühlen sich noch immer einigermaßen sicher. Im Frühsommer 1943 wird Charlotte Salomon schwanger.
Alexander ist außer sich vor Glück. Er geht auf Händen durch den Garten. «Ist das nicht wunderschön?» ruft Alexander aus. «Ja, es ist wunderschön.» Sie zählen stundenlang verschiedene Vornamen auf. Doch für Alexander hat noch etwas anderes Vorrang. Er möchte, dass sie beide den Bund der Ehe schließen. »Ich habe moralische Grundsätze«, sagt er stolz. »Du erwartest ein Kind von mir? Wir müssen heiraten.«
Und das tun sie denn auch. Aber diese Hochzeit wird den beiden zum Verhängnis werden. Am 8. September 1943 kapituliert Italien. Die Deutschen besetzen nun auch die bisher von Mussolini kontrollierten Regionen an der Côte d'Azur und gehen dort rücksichtslos gegen alle Jüdinnen und Juden vor, derer sie habhaft werden. Es ist der 24. September 1943, als sie Charlotte Salomon und ihren Ehemann an ihrem damaligen Wohnort in Villefranche bei Nizza verhaften.
Dass sie dann verhaftet wurde, lag wirklich an der, aus heutiger Sicht kann man sagen, an dem unklugen bürgerlichen Anspruch, wenn ich als Frau schwanger bin, dann muss ich mit dem Mann verheiratet sein. Also irgendwie solche Überlegungen, die ja auch menschlich naheliegend sind, müssen eine Rolle gespielt haben, dass sie wirklich in Nizza aufs Standesamt gegangen sind und haben diese Ehe eintragen lassen mit der Adresse, wo sie gewohnt haben. Und dann sind sie einfach ein paar Monate später von dieser Adresse aus deportiert worden.
Erst aufgrund der Hochzeit hätten die Behörden überhaupt die genaue Adresse Alexander Naglers und Charlotte Salomons gekannt.
Wenn sie den Mut gehabt hätte, aber das ist leicht zu sagen heute, ich kann mir das eigentlich gar nicht anmaßen, das zu sagen, aber man hätte sich auch vorstellen können, wenn man schwanger ist, tut man alles, um zu überleben und geht vielleicht einfach in die Berge, in den Untergrund, versteckt sich irgendwo in Frankreich. Es sind ja viele Leute auch einfach irgendwo verschwunden und haben überlebt. Aber sie sind eben aufs Standesamt gegangen und das hat die Fährte der Nazis auf sie geleckt.
7. Oktober 1943. Die Nazis deportieren Charlotte Salomon und Alexander Nagler mit zahllosen anderen Jüdinnen und Juden per Eisenbahn Richtung Osteuropa.
10. Oktober 1943. Der Zug trifft in Auschwitz-Birkenau ein. Das Ehepaar wird getrennt. Bereits wenige Stunden später wird die im 5. Monat schwangere Charlotte Salomon vergast. Alexander Nagler muss Zwangsarbeit verrichten. Knapp 3 Monate später stirbt auch er an den unmenschlichen Haftbedingungen. Mehr Glück haben Charlotte Salomons Nächsten, die sie damals bei ihrer Flucht ins Exil im Januar 1939 in Berlin zurückgelassen hat. Wie durch ein Wunder überleben sie alle. Charlottes Vater Albert Salomon und die Stiefmutter Paula Lindberg emigrieren kurz vor Kriegsausbruch nach Holland. Nach dem Einmarsch der Nazis dort werden die beiden ins niederländische KZ Westerbork verschleppt. Aber sie schaffen es zu fliehen und harren bis zum Kriegsende in Holland im Untergrund aus. Danach leben die beiden bis zu ihrem Tod in Amsterdam. Albert Salomon stirbt 1976. Paula Lindberg wird 102-jährig und stirbt im Jahr 2000. Auch der Musiker Alfred Wolfsohn verlässt Deutschland 1939. Er flieht nach London, wo er als Musiker arbeitet und 1962 stirbt. Unter dem wachsamen Auge von Dr. Moridi in Villefranche übersteht auch das Bilderwerk Charlotte Salomons den Krieg ohne Schaden zu nehmen. Es ist heute im Besitz des Jüdisch-Historischen Museums in Amsterdam.
Die Vorstellung, dass Charlotte Salomon das innerhalb von 1,5 Jahren in Südfrankreich im Exil geschaffen hat, mit einem wahnsinnigen Schaffensdrang, das ist schon unfassbar. Und jetzt eigentlich erreicht es dieses Weltniveau von Wahrnehmung und Anerkennung, die es eben bisher nicht gefunden hat.
Tout me touche. C'est sa vie, c'est qui elle était, c'est sa force, c'est sa modernité, c'est son œuvre.
An Charlotte berührt mich alles. Ihr Leben, ihr Wesen, ihre Kraft, die Modernität ihres Werks. Sie traf in ihrem Leben auf die widrigsten Umstände. Aber sie schaffte es zu widerstehen, Mut zu fassen und Neues zu schaffen. Ich habe alle meine Energie in diesen Roman gelegt, auf das Charlotte nicht vergessen gehe. Das ist für mich das Wichtigste.
Pour pas qu'on oublie, c'est ça le plus important.
Sie hörten die Passage über die deutsche Kunstmalerin Charlotte Salomon. Der Roman Charlotte von David Fuenchino ist bei DVA erschienen. Das Hörbuch dazu im Hörverlag, gelesen von David Striso. Falls Sie mögen, können Sie das Bildwerk Leben oder Theater jetzt online anschauen. Auf srf.ch/kultur finden Sie den entsprechenden Link. Mein Name ist Felix Münger.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.